Grüß Gott und herzlich willkommen Ihnen allen hier bei Radio Horeb und auch ein Gruß an alle Zuhörer von Radio Maria. Durch die Sendung begleitet Sie Marion Kuhl. Verkündigung des Herrn, Maria im Heilsplan Gottes, das ist heute unser Thema. Jeden Mittag hören Sie um 12 Uhr die Glocken der Kirchen und auch die Glocken bei uns im Radio läuten. Sie laden dazu ein, das Geheimnis der Menschwerdung Gottes zu betrachten, indem man das Gebet des Angelus anstimmt. Heute feiert die Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Wir denken daran, dass der Engel Gabriel Maria fragt, ob sie sich dem Heilsplan Gottes zur Verfügung stellt, ob sie einwilligt, Gottes Mutter zu werden, und sie ihr Ja-Wort darauf gibt. Damit kommt die Wende in der Heilsgeschichte. Gott wird Mensch. Wir schauen heute einmal besonders auf Maria im Heilsplan Gottes. Eingeladen dazu haben wir den Exerzitienmeister Pater Hans Burb aus dem Haus St. Ulrich in Hochaltingen, der auch zu diesem Thema Exerzitien hält und auch ein kleines Buch mit diesem Titel Maria im Heilsplan Gottes herausgegeben hat. Grüß Gott, Pater Burb.
Grüß Gott, Marion Kuhl.
Sie halten oft Exerzitien im Heiligen Land und Sie sind dann auch regelmäßig in Nazareth, also genau in dem Ort, von dem die Bibel sagt, dass diese Begegnung stattgefunden hat, Maria und der Engel. Was ist denn für Sie so das Besondere dieses Ortes?
Ja, wie schon das Wort sagt, das Besondere ist einfach diese Verkündigungsbasilika, diese Verkündigungskrypta, wo wirklich, wo man sagen kann, hier ist geschichtlich fest der Ort klar definiert, wo dieses große Ereignis sich ereignet hat. Das ist der eine Ort in Nazareth, der mich sehr stark anzieht, wo wir wohnen kriegt vis-à-vis, sodass wir, also unsere Leute, auch immer morgens und abends hingehen können zum Gebet. Und der zweite Ort, das ist ein mehr geheimer Ort, der ist nicht so weit bekannt, das ist das Haus der Heiligen Familie. Da will ich jetzt nicht Näheres dazu sagen, wo auch das, ich sag's mal vorsichtig, eventuell das Grab des Heiligen Josef da auch daneben ist. Das ist für mich noch einmal ein ganz wichtiger Ort, wo die Heilige Familie dann gelebt hat, denn Josef nahm ja San Maria zu sich. Und der dritte Ort, der mir auch nicht unwichtig ist, das ist die Synagoge von Nazareth, wo Jesus sein Lebensprogramm nach der Taufe im Jordan verkündet hat. Also es ist ein wichtiger Ort, der, glaube ich, jeden anspricht, der glaubend ist, weil hier das große Ereignis begonnen hat. Sowohl das ganz persönliche Leben, das Nazareth, Jesus in seinem Nazareth, hat was zu sagen für mich, für mein Nazareth, und dann die 30 Jahre. Und dann nach den 30 Jahren der Beginn des öffentlichen Lebens, wo er gleichsam die Einleitungspredigt, könnte man sagen, für sein öffentliches Leben dann gehalten hat.
Wenn Sie so sagen, mein Nazareth, ist das für Sie so der Alltag, Ihr normales Umfeld?
So wie es für Jesus war. Jesus, sagt Vincent Spallotti, ist das Modell für mein Leben. Und er hat ja nicht bloß verkündet, er hat mehr gelebt, könnte man sagen. Er hat ja 30 Jahre nur gelebt. Das ist keine Verkündigung. Er hat uns genau vorgelegt, im alltäglichen Nazareth. Und das war nicht einfach bei dieser römischen Besatzung. Er hat alles Mögliche dort erlebt, furchtbare Sachen. Das alles von der Geschichte her uns ja überliefert ist, was da alles los war. Nicht? Also es war kein einfaches Nazareth, was er gelebt hat. Und er ist nicht aufgefallen, hat nichts Besonderes getan. Sie haben ja deshalb gestaunt, was hat denn der auf einmal? Den kennen wir doch, nicht? Also, das ist mein Nazareth, das ist das Entscheidende. Ich werde nur dort heilig, wo ich hingesetzt bin, nämlich in meinem Nazareth, nicht außerhalb.
Ja, Maria im Heilsplan Gottes, das ist unser Thema. Maria in Nazareth, so der Beginn vielleicht dieser Sendung heute am Fest Verkündigung des Herrn. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich denke, gerade jetzt in Nazareth beginnt dieser Heilsplan Gottes mit Maria. Und der Heilsplan Gottes bezieht sich auf alle Menschen. Der Heilsplan Gottes bezieht sich auf die gesamte Welt. Und schon am Beginn dieses Heilsplanes spielt Maria die bedeutende Rolle. Und deshalb möchte ich mit Ihnen einmal jetzt auf diese Rolle, die Maria im Heilsplan zu spielen hat, und zwar bis heute, bis der Christus wiederkommt, einmal zu sprechen kommen. Denn es ist der Hintergrund aller sogenannten Marienverehrung. Man kann sich fragen, warum sollen wir Christen uns mit Maria beschäftigen, da wir doch mit Christus bereits alles haben? Schöne Frage, warum? Oder die Frage, ist Maria nur eine schöne Verzierung der Kirche? Oder hat sie wirklich für das Heil der Kirche und für mein Heil im Plane des Vaters eine bestimmte Rolle zu spielen? Also die Frage, ist Maria für mein Heil und für unser Heil nebensächlich? Oder ist sie wichtig und wesentlich? Das sind doch die entscheidenden Fragen. Denn wenn wir mit Christus wirklich alles haben, muss man sich ja fragen, welche Rolle spielt dann noch Maria? Christus braucht doch keine Ergänzung in diesem Sinne, als ob er etwas nur halb vollzogen hätte. Paulus schreibt in 1. Korinther 3,11, niemand kann einen anderen Grund legen, als der in Christus gelegt ist. Ja, eindeutig. Oder in 1. Timotheus 2,5 schreibt er, er, nämlich Christus, ist der eine Mittler zwischen Gott und den Menschen. Da gibt es keinen zweiten Mittler. Und im Johannesevangelium 15,5 lesen wir, ohne ihn, nämlich Christus, können wir nichts tun. Und wenn Sie noch die Apostelgeschichte hernehmen, 4,12, in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Also sehr eindeutig. Christus ist die Fülle des Heils. Nun, es gibt die Formel Christus allein. Und diese Formel besteht zu Recht, wo wir sie verwenden, um falsche Christusse, also Idole, falsche Gottesvorstellungen auszuschließen. Es gibt neben Christus keine gleichwertige Erlöserperson. Wenn Sie das Gloria beten, das geht ja zurück auf die Urkirche. Nicht? Und gerade auch diese Urgemeinde in Rom, sie hat in diesem Gloria ganz klar ausgedrückt, nämlich du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus. Ja? Du allein. Und dieses Allein ist ja eine Zurückweisung des römischen Kaiserkultes durch die ersten Christen. Denn der Kaiser von Rom hat sich als Gottheit ausgegeben. Und die Christen haben ganz klar gesagt, nein, es gibt nur einen, nämlich Christus. Nur einen Erlöser, nicht der Kaiser erlöst uns, sondern Christus. Und dieses Christus allein wird allerdings dann falsch, wenn es der Ehre Christi Abbruch tut, wenn es seine ganze Fülle unterbewertet. Denn wir müssen Christus annehmen mit allem, was zu ihm gehört. Also ich kann zum Beispiel Christus nicht sehen, ohne zugleich den Vater zu sehen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und genauso mit dem Heiligen Geist. Es ist der eine Gott. Ich kann Jesus da nicht rausholen, ja? Wenn ich Christus sage, klingt Vater und Geist mit. Und genauso können wir Christus nicht losgelöst betrachten von den Beziehungen, durch die er als Haupt seines Leibes, nämlich der Kirche, mit uns Gliedern verbunden ist. Vergleichen Sie da mal den Epheserbrief 4, 15 und 16. Er ist das Haupt seines Leibes, die Kirche, sagt Paulus. Er ist das Haupt seines Leibes. Ich kann also nicht sagen, Christus ohne zugleich Kirche sagen. Das ist sein Leib. Die Kirche ist nicht irgendeine Institution oder irgendein Verein, den Jesus gegründet hat und er ist ein Vereinsgründer. Nein, Kirche ist was total anderes. Das haben viele scheinbar vergessen. Wenn Sie zum Beispiel aus der Kirche austreten, aus Ärger und so weiter, dann wissen Sie gar nicht, was Kirche ist. Sie treten gleich aus dem Leib Christi heraus. Sie verleugnen Christus. Auch wenn Sie es nicht bewusst tun und nicht wissen, weil Sie gar nicht wissen, was Kirche ist. Nicht? Kirche ist der Leib Christi. Wir sind hineingezeugt in Christus. In uns vollzieht Christus das Haupt heute sein ganzes Erlöserleben. Zur Erlösung der Welt von heute. In dem einen Glied leidet er weiter, im anderen betet er weiter, im anderen wird er in Frage gestellt, im anderen wird er verfolgt, im anderen freut er sich, im anderen schläft er, im anderen erholt er sich. Er vollzieht in seinem ganzen mystischen Leib der Kirche sein Erlöserleben unaufhörlich. Es bleibt gegenwärtig. Das ist Kirche. Also zum Beispiel Christus, ja, Kirche, nein, ist ein Widersinn in sich. Also wenn ich sage Christus und meine den ganzen Christus, kann ich ihn nicht trennen von den Gliedern seines Leibes, der Kirche. Denn es gibt kein Haupt ohne Glieder. Es gibt auch keinen Erlöser ohne Erlöste. Nicht? Kein Bräutigam ohne Braut. Man kann da die verschiedenen Bilder nehmen, die die Heilige Schrift für diese Beziehung Christus und Kirche benutzt. Und Christus und seine Kirche sind durch Gottes Heilswirken untrennbar miteinander verbunden. Das Heil heute geht durch die Kirche. Christus, das Haupt, lässt die ganze Fülle des Heils, das er uns in der Erlösung verdient hat, lässt es hinausströmen durch die Glieder der Kirche in die Welt zu den Menschen. Nicht an ihr vorbei. Darum ist es so wichtig, dass jeder, der wirklich als Getaufter zu Christus gehört, und Christus ist, kann man sagen, mal richtig verstanden, ja, aber in der ganzen Tiefe verstanden. Nicht? Dass Christus in jedem von uns, oder auch jeder, der dazu gehört, sich bewusst ist, alles, was er in der Verbindung mit Christus tut, alles, was er in der Einheit mit Christus tut, dass das immer vom Haupte her Gnade bewirkt für die ganze Welt. Nicht darum ist so wichtig, dass wir bewusst mit Christus leben. Wenn ich natürlich in der Todsünde bin, dann ist das eine Embolie, könnte man sagen, im mystischen Leib Christi. Da fließt nichts mehr vom Haupte zu den Gliedern, zu den Menschen, durch dieses eine Glied, das in der Todsünde lebt. Nicht? Und das will verantwortet sein. Da geht es ja um das Heil der Menschen. Das ist der ganze Christus, Christus und Kirche. Und genauso haben wir ja Gemeinschaft mit denen, die uns im Glauben vorangegangen sind. Wir sollen ja diese Gemeinschaft pflegen, denn auch sie sind Glieder des Leibes Christi. Ob sie jetzt schon im Himmel sind, in der vollen Erlösung, oder ob sie noch im Reinigungsort sind. Sie werden nur gereinigt wie durch Feuer und sind bis der letzte Heller bezahlt ist, sagt die Schrift. Auch sie alle gehören zu diesem Leib Christi, sie alle gehören zu uns. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen, die wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Sie ist der Leib Christi. Also sie alle sind dieser ganze Christus. Und deshalb darf der Satz, Christus ist alles, nicht gegen eine gesunde Verehrung der Heiligen zitiert werden. Im Kolosserbrief 3,10 und folgend heißt es, ihr seid zu einem neuen Menschen geworden, der nach dem Bilde seines Schöpfers erneuert ist. Nach dem Bild seines Schöpfers erneuert ist, um ihn zu erkennen. Wo das geschieht, gibt es nicht mehr Griechen oder Juden, Beschnittene, Unbeschnittene, Fremde, Sküten, Sklaven, Freie, sondern Christus ist alles und in allen. Christus ist alles und in allen. Bedenken wir vor allem diese letzten Worte. Ist alles und in allen. Wenn wir die Heiligen also verehren, verehren wir das Übermaß der Liebe Christi, die ja die Heiligen zu dem gemacht hat, was sie sind. Die Heiligenverehrung ist eigentlich eine Hochform der Verherrlichung Christi, durch dessen Erlösung diese Menschen zu dieser Vollkommenheit, zu der Jesus auffordert, gekommen sind. Denn Heiligkeit ist Gnade, ist Geschenk der Erlösung. Nach Galater 2,20 kann man sagen, Sie sind mit Christus gekreuzigt, sie leben nicht mehr, sondern Christus lebt in ihnen. Christus lebt in ihnen. Nicht? Galater 2,20. Und im Römerbrief 8,29, dem Bilde Christi sind sie gleichförmig geworden. In der gleichen Form gleichsam. Und sie haben nach 2 Petrus 1,4 Anteil erhalten an der göttlichen Natur. Überlegen Sie mal. Getauften, die zu Christus gehören. Sie haben Anteil erhalten an der göttlichen Natur. Sie gehören zu Christus. Und nach Kolosser 3,4 heißt es, werden sie zusammen mit Christus offenbar werden in Herrlichkeit. Wenn Christus offenbar wird, werden auch wir in Herrlichkeit offenbar werden. Mit ihm, weil wir zu ihm gehören. Wir sind sein Leib. Und da sie zu ihm gehören, gehören sie auch zu uns, diese Heiligen. Und natürlich unter ihnen ragt Maria in besonderer Weise hervor, da sie ja mit Christus mehr als alle anderen verbunden war und ist. Wenn wir Christus suchen, finden wir auch sie. Oft wird sie mit Christus zusammen genannt. Nicht? Denken Sie an Kana bei der Hochzeit. Oder Elisabeth schon grüßt sie, Maria, als sie sie besucht. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Lukas 1,42. Oder auch die vielen Namen, die die Kirche ihr gibt, ist nichts anderes als ein Lobpreis Gottes. Denn Maria ist nichts aus sich. Alles ist Gnade. Sie bekennt ja selbst, meine Seele preist die Größe des Herrn. Mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Da frage ich schon manchmal bestimmte Leute, die Maria ablehnen, gehören sie nicht zu allen Geschlechtern? Gilt dieses Gotteswort für sie nicht? Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Lukas 1,46 bis 49. Das also zu dieser Frage. Christus ist der ganze Christus, wenn wir ihn so nennen. Dazu gehört sein Leib. Und das ist die Kirche. Die weitere Frage ist nun, wer ist Maria? Wir nennen Maria das Urbild der Kirche. Sie war ja die Vorerlöste, wie der Engel sagt. Er grüßt sie ja, Kecharitomene. Er sagt ja nicht, Scheire Maria, sondern sagt, Scheire Kecharitomene. Er sagt nicht, sei gegrüßt Maria, sondern sei gegrüßt Gnadenvolle. Sie ist also von Anfang an gnadenvoll. Sie ist nicht begnadet worden, wie Johannes zum Beispiel im Schoß Elisabeths oder wie wir durch die Taufe. Da sind wir begnadet worden. Maria ist nie begnadet worden, sie war immer schon Begnadete. Sie war nie außerhalb der Gnade. Und deshalb ist sie eigentlich die Ersterlöste und damit eigentlich das Urbild der Kirche. Die Erstkirche, könnte man sagen, die erste Braut Christi, könnte man sagen. Und wenn sie Urbild der Kirche ist, muss man sich fragen, was ist denn das Wesen der Kirche? Wenn Sie so in die Heilige Schrift hineinschauen, gerade auch in die geheime Offenbarung oder das Hohelied der Liebe, wenn Sie merken, nicht, die Kirche ist in dieser Weltzeit gleichsam Mutter und in der endgültigen Weltzeit Jungfrau, Braut. Denken Sie an die geheime Offenbarung, denken Sie aber auch an ein Wort, das Jesus gesagt hat, in der Ewigkeit gibt es keine Geheirateten und Verheirateten mehr, alle werden sein wie die Engel, sagt er. Das heißt, dass der endgültige Zustand ist die Brautschaft für jeden Menschen. Wir alle zusammen sind diese Brautkirche, mit der Christus eine ewige Hochzeit feiert. Das ist der ganze Ausdruck sowohl des hohen Liedes der Liebe, wie aber auch vor allem dann natürlich der geheimen Offenbarung. Und wenn nun Maria dieses Urbild der Kirche ist, nicht, die ja zugleich auch in dieser Welt seine Mutter ist, das heißt, durch die Kirche kommt das Leben in die Menschen. Durch in der Kirche werden neue Glieder des Leibes Christi geboren, ja, durch die Taufe. Nicht? Wenn Maria das Urbild der Kirche ist, muss sie auch Jungfrau und Mutter sein. Und da die Kirche ja nicht eine Theorie ist oder etwas Geistiges so über den Wolken, sondern die Kirche, das sind wir. Und wenn die Kirche Mutter und Jungfrau ist, Mutter und Braut, dann muss in unserem auch sichtbaren äußeren Leben diese Mutterschaft und diese Brautschaft der Kirche zum Ausdruck kommen. Wenn Kirche wirklich real ist. Und die Mutterschaft der Kirche kommt zum Ausdruck in der christlichen Ehe. Nicht? Wo wirklich das neue Leben, nämlich die Kinder, durch die Taufe, das neue Leben, die neuen Glieder des Leibes Christi empfangen und geboren werden. Und die Brautschaft, die Jungfräulichkeit der Kirche kommt zum Ausdruck bei denen, die bewusst um Christi willen jungfräulich leben. Die also jetzt schon endgültig das leben, was einmal alle leben, diese Brautschaft. Also da, wie gesagt, wir die Kirche sind, wir sind aber nicht bloß seelische Wesen, wir sind auch Leibwesen, muss es also auch in unserem Äußeren zum Ausdruck kommen, was die Kirche ist, Mutterschaft, Brautschaft. Eben in der christlichen Ehe, die Mutterschaft in der Jungfräulichkeit, in der bewussten, um Christi willen gewählten Jungfräulichkeit, die Brautschaft der Kirche. Und wenn Maria also die Kirche ist, das Urbild der Kirche, die Erstkirche, muss sie nicht bloß dem Geistigen nach, also so dem Seelischen nach, Mutter und Jungfrau sein, sondern sie muss es auch dem Leibe nach sein. Sie muss es auch dem Leibe nach sein. Jungfrau und Mutter. Und deshalb bekennen wir sie auch als Maria, Mutter und Jungfrau. Aber schauen wir jetzt einmal auf das Erste. Maria, Mutter Jesu, aber auch unsere Mutter. Als Mutter Jesu ist sie die Mutter Gottes. Nämlich im Galaterbrief 4:4-5 schreibt Paulus, um die Welt zu erlösen, sandte Gott, als die Zeit erfüllt war, seinen Sohn. Geboren von einer Frau, damit wir die Annahme zu Söhnen empfingen. Also sein Sohn, Gott, geboren aus einer Frau. Also ist sie Gottes Gebärerin, Mutter Gottes, wie dann das erste Konzil schon sagt. In Johannes 17,5 heißt es ungefähr, aus der Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, ehe die Welt war, kam er vom Himmel herab. Und Johannes 6,51, und nahm Fleisch an. Und Johannes 1,14, durch den Heiligen Geist aus Maria der Jungfrau. Matthäus 1,18-23. Also dieser Sohn Gottes war Gott wie der Vater und hat aus Maria durch Heiligen Geist seinen Leib angenommen. Also ist Maria Mutter Jesu. Also sie ist Mutter, auch dem Leibe nach. Die Heilige Schrift bezeugt also, dass Christus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Kolosser 1,15. Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und die Schrift bezeugt, in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes. Kolosser 2,9. Die ganze Fülle Gottes. Also er ist Gott. Johannes 1,1 und da gibt es verschiedene Stellen. Derselbe Christus ist zugleich aber auch Mensch. Nämlich Hebräer 2,17, in allem seinen Brüdern gleich. Oder in Philipper 2,7, sein Leben war das eines Menschen. Also er war Gott und Mensch. Und deshalb nennen wir Maria mit Recht Gottesgebärerin oder Gottesmutter. Denn dem Fleische nach, 1 Johannes 4,2, gebar sie den, der zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Und so gilt von ihr in besonderer Weise, was Paulus den Römern sagt. Römer 8,30, also den Getauften, nicht? Die er vorausbestimmt hat, hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerettet und hat sie gerecht gemacht. Und die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht.
In Römer 3, 24, ohne Verdienst werden wir gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Wenn das schon für alle Getauften gilt, wie erst recht dann für die Frau, die ohne Erbsünde empfangen wurde, also begnadet von Anfang an, wie es der Engel ausgedrückt hat. Also Maria war schon die Begnadete, bevor Christus Fleisch annahm, in ihrem Schoß. Ich habe es vorher im griechischen Text ja erklärt. Denn das bezeugt ja der Gruß des Engels in Lukas 1, 28. Also Gott schenkte ihr diese Gnade im Hinblick auf seinen Sohn, Jesus Christus. Im Hinblick auf Jesus. Sie soll als Tempel Christi ganz rein und ganz heilig sein. Und deshalb nennen wir Maria die unbefleckt Empfangene. Also ohne Erbsünde. Weil sie durch ein einzigartiges Gnadengeschenk des allmächtigen Gottes um Christi willen von jedem Makel der Erbsünde bewahrt geblieben ist. Und zweitens nennen wir Maria die Sündenlose, weil sie nämlich als Mutter seines Sohnes und als Braut des Heiligen Geistes von jeder Sünde auch im Leben frei geblieben ist. Das sind zwei verschiedene Titel. Unbefleckt empfangen und sündenlos auch in ihrem Leben frei blieb von jeder Sünde. Maria ging den Weg der irdischen Pilgerschaft. Und sie musste lernen, wie wir. Und sie hat oft Christus nicht verstanden. Denken Sie an Lukas 2,50. Schon damals, als sie ihn im Tempel wiederfand und auch später. Auch Versuchungen dürften ihr nicht fremd geblieben sein, wenn auch Christus selbst, wie es im Hebräerbrief 4,15 heißt, in allem versucht war, wie wir. In allem, wie wir. Dann sie sicher auch. Durch ihre Gottesmutterschaft ist Maria eng mit Christus verbunden. Geistig durch die Teilnahme am Heilswerk, wie es der greise Simeon ja bereits vorausgesagt hat, in Lukas 2, 34, 35, nämlich auch dein Herz wird ein Schwert durchdringen. Ja? Er hat also diese Teilnahme am Leiden Christi, am Heilswerk Christi, bereits prophetisch vorausverkündet. Und dann leiblich natürlich durch die natürlichen Dienste als Mutter ist sie wirklich an dem Heilswerk Jesu beteiligt. Maria also, die Mutter Jesu, mit allen Konsequenzen. Und dann Maria aber auch Braut und Jungfrau. Der Mensch will ja immer alles erklärt haben. Und heute will man ja nichts mehr glauben, man will alles verstehen. Das heißt, man will sein wie Gott. Denn wenn ich alles verstehe, dann bin ich ja Gott. Glauben heißt, Gottes Wort als die absolute Sicherheit annehmen und ihm vertrauen. Glauben. Und so versucht der Mensch dauernd herumzudeuten, wie kann sie ein Kind gebären und Jungfrau bleiben? Übrigens hat Calvin, Zwingli, Luther an dieser Tatsache sogar festgehalten. Das vergessen viele. Alle drei behaupten, Maria war Jungfrau vor der Geburt, in der Geburt und nach der Geburt. Alle drei. Sicher ist das keine Lehrautorität, aber es ist für solche, die eventuell sehr von dieser Richtung bestimmt sind oder ja, davon leben, vielleicht ganz interessant. Und wissen Sie, ich denke jetzt mal, ich sage jetzt vielleicht etwas Seltsames, aber vielleicht hilft es einem. Wenn Sie, Vinzenz Palotti, mein Stifter, hatte einige Male auch, wie viele Heilige, die sogenannte Bilokation. Das heißt, dass er zu gleicher Zeit an zwei verschiedenen Orten war. Also zum Beispiel hat mal ein junger Bursche bei ihm gebeichtet. Er hatte einen Freund, mit dem er eigentlich immer gemeinsam zu Palotti zur Beichte ging. Aber diesmal konnte der andere nicht mit, weil er krank war. Während der eine beichtete, sagte Palotti plötzlich, oder das heißt, war plötzlich Palotti wie versunken, so in sich gekehrt, und der Beichtende glaubte, Palotti würde schlafen und hat eben gewartet, weil er wusste, wie beschäftigt er war. Und auf einmal hat sich Palotti wieder aufgerichtet und ihm gesagt, dein Freund sowieso ist gestorben, bete für ihn. Der war ganz indigniert, ging sofort dahin und die sagten, ja, Palotti war da und hat ihn für den Tod vorbereitet und ihm die Sakramente gespendet. In der gleichen Zeit. Und das geschah an verschiedenen Orten oder verschiedene Male. Und Palotti wurde einmal gefragt, wie ist das bei Bilokation von Heiligen? Also man hat nicht ihn gefragt, wo bist du, denn da hätte er keine Antwort gegeben. Bei Heiligen hat er gesagt, an der einen Stelle, wo der Heilige aktiv ist, also wo er handelt, da ist er selber. Und dort, wo er nicht aktiv ist, sondern nur sichtbar, dort ist ein Engel mit seiner Gestalt. So hat es Palotti erklärt. Jetzt überlegen Sie mal, wie kommt dieser Palotti mit seinem ganzen Leib aus diesem kleinen Raum, der zu ist, heraus und ist plötzlich anderswo? Ohne dass ein Loch in der Wand ist, ich sag's mal primitiv. Wie sollte dann nicht die Geburt Jesu möglich sein aus Maria, ohne dass er die Mutter verletzt? Warum nicht? Wenn schon bei den Heiligen so ist, wieso denn da nicht? Doch. Und zweitens ist es eigentlich uninteressant. Das ist doch das Problem Gottes, wie er das macht und nicht mein Problem. Ich sage Ihnen einfach jetzt meine Überlegung und meine Meinung. Was Sie denken, ist Ihr Problem. Aber Maria ist Braut und Jungfrau. Vor der Geburt, in der Geburt und nach der Geburt. Ich habe ja gesagt, sie ist das Urbild der Kirche. Und Kirche, das Wesen der Kirche ist Mutterschaft und Brautschaft. Also muss sie beides sein, auch dem Leibe nach. Nun werden verschiedene Einwände ins Feld geführt gegen die Lehre, dass Maria auch nach der Geburt Jesu Jungfrau geblieben ist. Der erste Einwand bezieht sich auf Matthäus 13,55 und auch auf Markus 6,3, wo die Schrift von Brüdern und Schwestern Jesu spricht. Und dann folgert man, wenn also Jesus Brüder gehabt hat und Schwestern, dann kann Maria nicht Jungfrau geblieben sein. Nun, dieser Einwand berücksichtigt überhaupt nicht, dass in der Heiligen Schrift die Worte Bruder und Schwester im Unterschied zu unserem Sprachgebrauch auch auf entfernte Verwandte angewendet wird. In Afrika ist es heute noch und auch in anderen Gegenden. Schauen Sie zum Beispiel, im Buch Genesis 11,27 war ja Lot ein Neffe des Abraham. Ein Neffe. Abraham aber sagte zu ihm, wir sind doch Brüder, in Genesis 13,8. Also wollen wir keinen Streit. Wir sind doch Brüder. Oder ähnlich spricht Laban zu Jakob. Und Laban war der Onkel von Jakob. Und er sagt zu ihm, solltest du umsonst für mich arbeiten, weil du mein Bruder bist. Genesis 29,12,15. Sie finden das in der Schrift an verschiedensten Stellen. Nicht? Also diese Begriffe Bruder und Schwester finden wir im Neuen Testament auch für weitere Verwandte. Lesen Sie mal Johannes 19,25, nämlich unter dem Kreuze, da heißt es, standen seine Mutter, dann die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Überlegen Sie mal, Maria, die Mutter Jesu, und die Schwester seiner Mutter, nämlich Maria, die Frau des Klopas. Es ist doch kaum der Fall, dass in einer Familie zwei Mädchen den gleichen Namen tragen. Namensgleichheit unter Geschwistern ist also ungewöhnlich, sodass Maria, die Mutter Jesu, und Maria, die Frau des Klopas, Schwestern im weiteren Sinn waren. Und das bezeugt auch der Schrift, der Geschichtsschreiber Hegesipp, der uns berichtet, Maria, die Frau des Klopas, sei die Schwägerin der Mutter Jesu gewesen. Die Brüder Jesu sind nach Markus 6,3, so heißt es dort, die Brüder Jesu werden da genannt, Jakobus, Joses, Judas, Simon. Jakobus, der Jüngere, ist ja auch Apostel und wird ja genannt der Herrenbruder. Diese vier werden genannt die Brüder Jesu. Der erste, wie gesagt, von ihnen ist auch der von Paulus im Galaterbrief erwähnt, der Apostel und Bischof von Jerusalem. Galaterbrief 1,19 und Apostelgeschichte 12,17. Aber seine Mutter ist nicht Maria, die Mutter Jesu, sondern jene andere Maria. Nämlich in Matthäus 27,61 und 28,1. Jene andere Maria ist seine Mutter. Die dann bei Markus 15,40 als Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und Joses bezeichnet wird. Also dieser Jakobus und Joses werden bei Markus 6,3 Brüder Jesu genannt. Und dann bei Markus 15,40 wird Maria, die Mutter von Jakobus und dem Jüngeren und von Joses bezeichnet. Nicht? Die andere Maria. Und dabei dient der Zusatz der Jüngere eben nur zur Unterscheidung gegenüber dem Jakobus, dem Älteren, dem Bruder des Apostels Johannes. Ein Vergleich der drei ersten Evangelien mit dem Johannesevangelium zeigt, dass Maria, die Mutter von Jakobus und Joses, identisch ist mit der Frau des Klopas, die ja mit unter dem Kreuz stand. Also waren es Vettern Jesu. Die da Brüder genannt werden, sind Vettern Jesu. Und nirgendwo ist irgendein Anzeichen, wie es manche ausdrücken, sie waren Söhne des Josef, der schon mal verheiratet gewesen wäre. Da werden Dinge gestrickt, die irgendwo vom Himmel herabgezogen sind. Dass Maria nach Jesus keine leiblichen Kinder mehr hatte, wird übrigens auch durch Johannes 19,26 und folgende deutlich. Denn Jesus vertraute am Kreuz hängend seine Mutter dem Liebesjünger an und nicht seinen Brüdern. Wenn sie wirkliche Söhne Mariens gewesen wären, hätte er sie ja ihrer Sorgepflicht anvertraut und nicht einem Fremden. Obwohl natürlich dieses Anvertrauen an Johannes eine viel tiefere theologische Dimension noch hat. Also das ist der eine Einwand, den man gegen die Jungfräulichkeit Mariens bringt, aber der nicht haltbar ist. Der zweite Einwand gegen die Jungfräulichkeit Mariens geht von Matthäus 1,25 aus. Das heißt, Josef erkannte Maria aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Das Erkennen heißt eben im Sinn des Geschlechtsverkehrs. Aus dieser Stelle wird behauptet, dass Josef nach der Geburt Jesu mit Maria Verkehr gehabt habe. Das heißt, er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Es geht dem Evangelisten, der das geschrieben hat, hier darum, das Geheimnis der Jungfrauengeburt Jesu gegen aufkommende Zweifel zu sichern. Denken Sie, was die Leute, als sie Jesus eine Ehebrecherin gebracht haben, die auf frischer Tat ertappt worden ist, nicht, wo sie dann geantwortet haben, wir kommen nicht aus einem Ehebruch. Also haben sie schon gemerkt, was dahinter steckt. Sie haben also Jesus irgend so etwas bereits vorgeworfen. Nicht? Und deshalb bringt der Evangelist sehr deutlich das Geheimnis der Jungfrauengeburt Jesu eben wegen dieser bereits aufkommenden Zweifeln klar zum Ausdruck. Und dazu bedurfte es der Feststellung, dass Josef vor Jesu Geburt Maria nicht erkannte. Was er nach der Geburt oder was nach der Geburt geschehen ist, wird von dieser Stelle überhaupt nicht berührt, weder im positiven noch im negativen Sinn. Ich kann durch dieses Wörtchen bis nicht abgrenzen und zum Schluss kommen, was nachher geschehen ist. In Genesis 8,7 heißt es ja auch, der Rabe bei der Sündflut, nicht? Der Rabe flog hin und her, bis das Wasser auf der Erde versickert war. Da ist er dann nicht mehr geflogen. Damit ist ja nichts gesagt, was der Rabe nachher getan hat. Also auch diese Begründung ist nicht haltbar. Und der dritte Einwand gegen die Jungfräulichkeit Mariens knüpft an Lukas 2,7 an. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Und es wird gesagt, wenn Christus als Erstgeborener hier genannt wird, Erstgeborener, dann muss es ja auch Nachgeborene gegeben haben. Aber Sie merken hier schon, wie die Argumente wirklich mit der Stecknadel gesucht werden. Aber hier wird, da wird wirklich übersehen, vom Theologischen her, das Erstgeborene und vom Biblischen her, das Erstgeborene im Sinn des Gesetzes des Moses zu verstehen ist. Nämlich alle Erstgeburt ist dem Herrn geweiht, alle, von Tieren und vom Menschen. Und er ist ein Erstgeborener. Und dieses Gesetz des Moses befiehlt, dass jede männliche Erstgeburt dem Herrn geweiht sein soll. Lukas 2,23 und Altes Testament Exodus 13,12. Es geht hier überhaupt nicht um die Frage der Existenz von nachgeborenen Kindern, sondern das ist gleichsam ein Titel, der Erstgeborene. Entscheidendes Zeugnis für die bleibende Jungfräulichkeit Mariens ist Lukas 1,34. Maria erhält die Botschaft des Engels, sie werde empfangen und einen Sohn gebären. Und sie reagiert mit der erstaunten Frage, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und erkenne heißt eben, ich gehe mit keinem Mann eine geschlechtliche Beziehung ein. Wenn Sie es mal ganz nüchtern sehen, der Engel hat ja keinen Zeitpunkt für die Empfängnis angekündigt. Und die Zeit, wo Josef sie zu sich nahm, war ja in greifbarer Nähe. Sie waren ja verlobt. Die Frage, die Maria stellt, zeigt vielmehr, dass sie schon damals zur Jungfräulichkeit entschlossen war. Und das scheint zwar ungewöhnlich, wegen der bevorstehenden Verlobung. Nicht? Aber es ist genau nach dem Gesetz des Mose. Und wir dürfen annehmen, dass Marias Entschluss, Jungfrau zu bleiben, auf eine göttliche Eingebung zurückgeht. Auch die Vermählung mit Josef geschah sicher nach göttlichem Willen. Und dieser Entschluss Mariens, keinen Mann zu erkennen, bedurfte nach mosaischem Gesetz, Numeri, das Buch Numeri 30, 4 bis 9, der Billigung Josef. Das heißt, es heißt im mosaischen Gesetz, wenn eine Frau, junge Frau ein Jahwe, ein Gelübde der Enthaltsamkeit macht und ihr Mann, mit dem sie verlobt ist, an dem Tag, an dem er das erfährt, dazu schweigt, dann ist sie und er daran gebunden. Das ist ein Gesetz des Mose. Das ist also nichts etwas Außergewöhnliches. Aber alles, alle Gesetze des Moses, alles geht auf Christus hin. Also ist es eine Vorbereitung eigentlich auch auf Christus hin. Also nur, dass Sie verstehen, es ist nicht einfach nur etwas Fromms gewesen, sondern es war im Gesetz des Mose verankert. Und Maria hat ganz klar dem Engel gesagt, dass sie sich entschlossen hat, eben nach diesem Gesetz des Mose jungfräulich zu bleiben, obwohl sie heiratet. Das war also möglich, nicht? Wenn der Mann zustimmt. Nicht? Und deshalb fragte sie, wie soll es geschehen? Auf natürlichem Weg jetzt kann es nicht geschehen, aufgrund ihrer Entscheidung. Und ich denke, wenn ein Mann zustimmt, dann ist es ein Mann, wie wir den heiligen Josef aus der Tradition kennen. Ein Mann der Tat, ein Mann, der wirklich auf Gott gehört hat und auch hier den Willen Gottes erkannt hat. Und warum sollte ein Mann wie Josef, den die Heilige Schrift als gerecht bezeichnet in Matthäus 1,19, und zwar als einziger, wird er gerecht bezeichnet. Warum soll der seine Zustimmung verweigern zu dieser Entscheidung Mariens jungfräulich zu bleiben, auch in der Ehe? Hinzu kam, dass ein Engel ihm ja auch im Traum offenbarte dann nachher, dass Maria ein Kind erwartete vom Heiligen Geist, dass Israel von seinen Sünden erlösen werde, in Matthäus 1, 20-21. Und vielleicht waren ihm auch noch in den Ohren dann nach der Geburt wieder die prophetischen Worte, die der greise Simeon gesprochen hat, Lukas 2, 28, nicht? An ihm muss sich jeder entscheiden, an Christus. Und als frommer Jude kannte er vielleicht sogar den Propheten Ezechiel. Dann wusste er auch, dass der Herr in Bezug auf das Osttor des dort beschriebenen Tempels befohlen hatte, Ezechiel 44,2, dieses Tor bleibe verschlossen, es darf nicht aufgetan werden und niemand darf da hineintreten, denn der Herr, der Gott Israels, schritt durch dasselbe hindurch, darum bleibe es verriegelt. Also ein Bildwort, das aber gerade auf dieses Kommen des Herrn aus Maria eigentlich hinweist. Also Maria, Mutter und Jungfrau, auch dem Leibe nach, als Urbild der Kirche. Und nun die Teilnahme Mariens am Erlösungswerk Christi. Paulus bringt eine Gegenüberstellung von Adam und Christus. Nämlich im Römerbrief und im 1. Korintherbrief. Im Römerbrief 5,12 und folgende, da heißt es, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Adam ist die Gestalt, die auf den Kommenden hinweist. Also auf den Kommenden, auf den zweiten Adam, auf Christus. Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern wurden, nämlich durch Adam, so werden durch den Gehorsam des einen, nämlich Christus, die vielen zu Gerechten gemacht. Wie die Sünde herrschte und zum Tod führte, so soll auch die Gnade herrschen und durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben führen. Dann in 1. Korinther 15, 21 und 22 schreibt der heilige Paulus, da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, nämlich Adam, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten, Christus. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Und dann noch einmal in 1. Korinther 15, 45 folgende, Adam, der erste Mensch, wurde ein irdisches Lebewesen. Der letzte Adam wurde lebendig machender Geist, Christus. Der erste Mensch stammt von der Erde und ist Erde. Der zweite Mensch stammt vom Himmel, Christus. Wie der von der Erde irdisch ist, so sind auch seine Nachfahren irdisch. Und wie der vom Himmel himmlisch ist, so sind es auch seine Nachfahren. Also Paulus bringt diese Parallele, erster Adam, zweiter Adam, Adam, Christus. Und aufgrund dieser Texte bezeichnet man, wie schon gesagt, Christus als den zweiten Adam. Und diese Gegenüberstellung, Adam, Christus, Sünde, Gnade, Tod, Auferstehung, führt auf dem Hintergrund des Schöpfungsberichtes, wo es ja auch eine Eva gibt, und auch des Sündenfalles, wo es eine Eva gibt, nämlich in Genesis 2,7 und folgende, führt logischerweise und fast zwangsläufig zu der Frage nach der zweiten Eva und zu ihrer Beteiligung am Heilswerk Christi. So wie die erste Eva beteiligt war am Sündenfall, so ist Maria beteiligt an der Erlösung. Also ein biblisches Gegenbild ist die erste Eva, die am Sündenfall des ersten Adam beteiligt war. Und dann die zweite Eva, die beteiligt war am Heilswerk des zweiten Adam. Maria also ist Gehilfin Christi. Schauen Sie, wir sind Christi Jünger. Wenn wir zum Beispiel unser tägliches Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen, sagt Jesus, Matthäus 16, 24. Und wenn schon Paulus schreiben konnte im Galaterbrief 2, 19, ich bin mit Christus gekreuzigt, dann trifft das sicher noch mehr zu von Maria, die unter dem Kreuz selber stand. Und Paulus selber ist Zeuge dafür, wie heilsmächtig unser Leiden durch die Gnade Gottes ist, wenn wir sie als Glieder des Leibes Christi in Christi Geist annehmen. Und zwar das Alltägliche, das Ja zu den alltäglichen Widerwärtigkeiten, dieses Leiden. Paulus spricht von Geburtswehen, die er für die seiner Hirtensorge anvertrauten Galater erduldet. Er erleidet Geburtswehen für seine Leute, damit Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Galater 4,19, überlegen Sie mal. Geburtswehen, damit Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Oder in Epheserbrief 3,1 schreibt er, es kommt euch zugute, dass ich der Gefangene Christi Jesu bin. Also sein Leiden im Gefängnis kommt ihnen zugute. Oder in 2 Timotheus 2,10 schreibt er, das alles erdulde ich um der Auserwählten willen, damit auch sie das Heil in Christus Jesus und die ewige Herrlichkeit erlangen. Und schließlich schreibt er in Kolosserbrief 1,24, jetzt freue ich mich der Leiden, die ich für euch ertrage, im Gefängnis und anderswo. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Also die Worte Pauli sind sehr deutlich. Diese Ergänzung dessen, was an Leiden Christi noch fehlt, ist eigentlich unser aller Aufgabe, die uns im Dienst an den Menschen gestellt ist. Aufgabe der Kirche. Das heißt, an Erlösung fehlt gar nichts. Aber es ist der Entschluss des Vaters im Himmel, wie er das Heil den Menschen zuführt. Nämlich, dass Christus uns ermöglicht hat durch sein Leiden. Er führt es ihnen zu, wie ich schon sagte, durch die Glieder der Kirche. Und in dem Maß, wie ich teilhabe an Christus, also in der Liebe mit Christus verbunden bin, meine Arbeit mache mit ihm und nach seinem Willen oder auch mal Unannehmlichkeiten bejahe oder auch sogar mal Leiden annehme und so weiter, geschieht Erlösung in der Welt. Wir sind also, wie Paulus es ausdrückt, wir sind Miterlöser in diesem Sinne. Die Erlösung ist einmalig. Die Erlösung ist durch Jesus Christus, ohne Abstriche. Aber sie wird den Menschen zugewandt durch unser Mittun mit Christus, durch die Kirche. Wenn ich nicht in der Sünde lebe, sondern mit Christus verbunden bin, im Gebet, in meiner Arbeit, in meinem Erholen, alles, dass ich einfach nach seinem Willen lebe, strömt die Erlösungsgnade durch uns zu den Menschen. Wir sind also auf diese Weise Miterlöser für die Menschen von heute. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eintreten für die Menschen, dass wir stellvertretend für die Menschen vor Gott eintreten. Das ist die Aufgabe der Kirche und jedes einzelnen Gliedes. Aber jetzt schauen Sie mal. Wir sind gleichsam sogenannte Miterlöser für die Menschen von heute. Was ich mit Christus tue, lässt Gnade wirksam werden für Menschen heute, die heute vielleicht Christus finden, zum Glauben finden. Aber Maria war ja bereits Erlöste, als die Erlösung aller Menschen sich ereignete. Und sie hat mit Christus gelitten, so wie wir heute meinetwegen leiden mit Christus, um des Heiles der Menschen willen. So hat sie mit Christus unter dem Kreuz gelitten, wie wohl kein anderer, wie eben eine Mutter da leiden kann, zur Erlösung aller Menschen. So ist sie gleichsam die Miterlöserin Christi. Nicht im Sinne, dass sie erlöst hat, wie Christus erlöst, aber als Erlöste durfte sie schon mitwirken. Ihr Leiden hat bereits von der Erlösungsgnade Jesu Gnade bewirkt zu allen Menschen hin. Sie ist Miterlöserin für alle Menschen. Ihr Leiden unter dem Kreuz kommt allen Menschen zugute, die offenen Herzen sind. Das ist der Unterschied. Unser Mittun ist für die Menschen von heute. Sie hat mitgelitten, als alle Menschen erlöst wurden. Sie ist Miterlöserin aller Menschen. Und damit kein Missverständnis entsteht, möchte ich noch einmal betonen, Maria konnte nichts aus sich. Was Jesus bei Johannes 15,5 sagt, gilt auch für sie, ohne mich könnt ihr nichts tun. Oder alles konnte sie durch den, der sie stärkt, wie es Paulus von sich sagt im Philipperbrief 4,13. Und was Maria ist, ist sie durch die Gnade, die in ihr fruchtbar geworden ist. Nicht? Und ergänzend hat sie mit Christus die Schmerzen getragen, aber so muss man mit Paulus hinzufügen, nicht sie, sondern die Gnade Gottes zusammen mit ihr. 1 Korinther 15,10. Was Paulus von sich sagt, gilt erst recht auch selbstverständlich von Maria. Und so ist sie diese Miterlöserin. Und als diese vom Kreuz herab Jesus zu ihr sagt, Frau, sieh dein Sohn, Und zu dem Jünger unter dem Kreuz, sie, deine Mutter, hat er sie uns allen zur Mutter gegeben. Denn Johannes steht gleichsam namenlos da. Er steht für uns alle. Und Mutter sein heißt eben Leben empfangen und Leben schenken. Und wenn sie unsere Mutter ist, dann erhalten wir über sie das Leben. Das heißt, sie ist die fürbittende Allmacht. Sie darf uns Mittlerin, wir verehren sie als Mittlerin aller Gnaden. Sie darf uns alle Gnade als diese Mutter, zu der der Vater sie eingesetzt hat, bis Christus wiederkommt. Sie darf durch ihre Fürsprache die Gnade der Erlösung von Jesus uns vermitteln. Sie sei Mittlerin aller Gnaden. Das ist eben die Folge des, was Jesus unter dem Kreuz gesagt hat. Und das waren Worte Gottes, was Jesus gesagt hat. Und das Wort Gottes bewirkt, was es sagt. Und wenn er sagt, das ist deine Mutter und das ist dein Sohn, dann ist es. Und dann ist sie Mutter. Und Mutter ist kein Ehrentitel, sondern ist eine Wesensaussage. Sie vermittelt das Leben. Und so ist sie die Mutter aller Lebendigen. Sie ist die Mittlerin aller Gnaden, die fürbittende Allmacht, wie wir sie nennen. Aber die Zeit ist jetzt schon vorbei. Ich denke, dass diese Gedanken vielleicht Ihnen ein bisschen helfen, tiefer diese Heilssendung Mariens im Plane Gottes auch für heute ein bisschen zu erahnen oder vielleicht auch zu verstehen und vor allem sie zu nutzen. Maria auch wirklich, um diese Gnaden zu bitten, die sie uns vermitteln darf.
Herzlichen Dank, Pater Burb, dass Sie bei uns waren, Maria im Heilsplan Gottes uns das näher gebracht haben. Dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten.
Auf die Fürbitte Mariens, Kraft der Menschwerdung Jesu aus ihr, schenke euch wirklich die Gnade des Glaubens, aber auch einer sieghaften Hoffnung auf seine Wiederkunft und eine glühende Liebe zu ihm. Und segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und vergelt's Gott.
Segne's Gott, alles Gute.
Danke gleichfalls. Auch Ihnen alles Gute, auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.